Gnade und Friede möge euch in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus Christus immer reichlicher zuteil werden. Wir wollen heute Morgen ein Wort aus dem Lukas-Evangelium betrachten, Kapitel 17, die Verse 7 bis 10. Da geht es um den Lohn eines Knechtes. Und da heißt es: Wer unter euch hat einen Knecht, der pflügt oder das Vieh weidet, und sagt ihm, wenn der vom Feld heimkommt, komm gleich her und setz dich zu Tisch? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendessen, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe? Danach sollst auch du essen und trinken. Dankt er etwa dem Knecht, dass er getan hat, was befohlen war? So auch ihr. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht: Wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Wir wollen heute Morgen dieses kurze Gleichnis von unserem Herrn mal genauer betrachten, das ja auch zum sogenannten Sondergut des Lukas-Evangeliums gehört. Und es offenbart uns hier eine große pädagogische Weisheit, mit der der Herr Jesus Christus seine Jünger behandelte. Und wir wollen uns heute mit der Frage beschäftigen, wie wir als Nachfolger Jesu über unseren Dienst, den wir vor Gott tun, denken sollen. Auch wenn wir Knechte Gottes sind als Gotteskinder, sind wir von unserer Natur her noch sündige Menschen und von daher auch geprägt, nach uns selber zu fragen und über uns selber nachzudenken. Und dann sind wir natürlich auch geneigt, uns gerne selbst vor den sogenannten geistlichen Spiegel zu stellen und zu fragen: Bin ich gut? Habe ich nicht etwas Ordentliches geleistet? Vielleicht kommen dann auch noch die ein oder anderen Geschwister aus der Gemeinde auf uns zu, die das, was wir im Dienst für das Reich Gottes getan haben, uns ihre Anerkennung zollen und bestätigen: Du hast wirklich etwas geleistet. Du warst und bist fleißig. Ohne dich wäre dies und das überhaupt nicht zustande gekommen. Und dann, ihr Lieben, stehen wir immer leicht in der Versuchung, uns für gut und nützlich zu halten und von uns zu denken: Tja, lieber Herr, du siehst doch, was ich alles geleistet habe. Ist doch alles gut, oder? Doch solche Gedanken macht unser Herr Jesus mit unserem heutigen Predigttext grundlegend zunichte. Und dazu bringt er dieses Beispiel hier vom Knechtslohn, und das wollen wir uns noch näher betrachten. Bemerkenswert ist zunächst, dass der Dienst der Knechte Gottes hier in diesem Gleichnis unter dem Doppelbild des Ackerbaus und der Hirtenarbeit dargestellt wird. Und wir erinnern uns vielleicht an den Apostel Paulus, der auch mehrfach es so anführte, wie auch in den Evangelien das Bild der Erntearbeit und der Hirtenarbeit gerne benutzt wird. Damit wird die apostolische Arbeit in ihren schweren und leichten Seite angedeutet. Heißt, jeder Jünger soll treu und geduldig die Arbeit ausführen, die ihm auferlegt ist. Und so benutzt unser Herr hier dieses Beispiel eines Landwirtes, der in seinem Betrieb Knechte beschäftigt, die ihm bei der Arbeit zur Hand gehen. Er spricht von einem Knecht, der pflügt oder das Vieh weidet, mithin also ganz normale alltägliche Arbeiten verrichtet, wie sie halt auf einem Landwirtschaftsbetrieb anfallen. Der Knecht tut, was ihm jeweils aufgetragen wird. Er ist nicht der Besitzer des Hofes. Er hat sich nicht um die geschäftlichen Dinge zu kümmern und er bestimmt auch nicht das Konzept, nachdem der ganze Betrieb ablaufen soll. Das alles ist nämlich die Sache seines Herrn. Der Knecht soll ganz einfach tun, was ihm sein Herr aufträgt. Und das mag heute dieses und morgen etwas anderes sein. Wenn dann der Knecht abends von seiner Arbeit nach Hause zurückkehrt, hört sein Dienst aber noch nicht auf. Unser Herr Jesus macht hier doch deutlich, dass es im Normalfall so ist, dass ein Herr dann nicht hergeht und zu seinem Knecht sagt, komm gleich her und setze dich mit zu Tisch. Der Knecht ist und bleibt immer noch Knecht. Es ändert sich nichts an seiner Stellung. Er ist da, um seinem Herzen zu dienen. Und deswegen, ihr Lieben, ist es genau umgekehrt. Denn der Herr wird ihm sagen, bereite mir noch das Abendessen, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe. Danach sollst auch du essen und trinken. Das bedeutet hier in dem Gleichnis nichts anderes, als dass beim Essen und Trinken zuerst der Herr dran ist, dann der Knecht erst. Danach darf sich also der Knecht erst mit Speise und Trank bedienen und dann auch zur Ruhe gehen. Wir sind es heute gewohnt, sozial und im Sinne der Gleichheit zu denken und haben wenig Verständnis für eine Gesellschaft, in der es Herren und Knechte gibt. Ich will an dieser Stelle darauf hinweisen, dass das Neue Testament hier nicht eigentlich vom Knecht redet. Denn im Grundtext steht das Wort Sklave. Sklaven gab es in der damaligen Gesellschaft, wie wir wissen, jede Menge. Sie waren rechtlose Menschen, sie waren unfrei, denn sie gehörten mit ihrem Leib ihrem Herrn und mussten ganz einfach auch ihrem Herrn gehorchen. Martin Luther hat dieses Wort in seiner Übersetzung mit Knecht wiedergegeben, weil in seiner Zeit und im deutschsprachigen Umfeld von Knechten geredet wurde. Da war dann eben der Bauer, der seinen Hof bewirtschaftete, und er hatte eben Knechte. Unter diesen Begriffen konnten die Deutschen dann das Gleichnis Jesu gut verstehen, und von daher bleibe ich auch heute bei diesem Wort aus der Luther-Übersetzung. Dabei ist es aber nicht so zu verstehen, als beutete unser Herr uns gar als seine Knechte von früh bis spät aus, wie vielleicht ein der andere mag denken. Sicher mag es in früheren Zeiten in der damaligen gesellschaftlichen Ordnung durchaus so gewesen sein. Und niemand nahm an dieser sozialen Ordnung Anstoß. Doch bei unserem Herrn verhält es sich nicht so. Und deswegen gibt unser Herr mit diesem Gleichnis auch keine Bewertung der sozialen Verhältnisse hier ab. Etwa indem er sagen würde, es sei widerlich, wenn ein Herr sich die Arbeitskraft eines Knechtes in der geschilderten Weise zunutze mache. Er sagt andererseits auch nicht, dass die soziale Struktur einer Gesellschaft so sein müsse, dass es Herren und Knechte geben müsse und dass die Knechte ihren Herren dienen müssen. Und wir wollen dabei auch daran denken, dass es auch in unserer demokratischen Gesellschaft heute diese Unterschiede noch gibt, wenn sie auch nicht so offenkundig sind wie damals. Denn die Leibeigenschaft, wie wir wissen, wurde zwar abgeschafft und der sogenannte Bürger ist frei, aber dass es bis auf den heutigen Tag auch Ausbeutungen gibt, ist uns, denke ich, allen klar. Und das auf allen Ebenen der Gesellschaft. Da gibt es zum Beispiel Anwälte oder Steuerberater in einer Kanzlei, die nach 11 Stunden Arbeit von ihrem Chef kurz vor Feierabend noch zu einem Termin geschickt werden und die noch nicht nach Hause dürfen. Oder ein Angestellter oder Arbeiter, der jeden Tag Überstunden leisten muss, weil der Chef wichtige Aufträge fertigstellen muss, um Kunden nicht zu verlieren. Und ihr Lieben, man könnte hier sicherlich noch viele, viele Aufzählungen durch alle Berufe hier diese Liste verlängern. Ich will damit zum Ausdruck bringen, so viel besser als die Menschen zur Zeit Jesu geht es uns keineswegs, wenn auch unsere Umstände heute wesentlich besser sind als früher. Doch nun, wie sieht unser Verhältnis zu unserem Herrn aus? Und wie haben wir dieses Verhältnis in dieser Knechtsgestalt zu verstehen? Nun, zunächst ist Gott der Herr und wir als Menschen sind diesem Herrn, unserem Gott, untertan. Auch der Apostel Paulus bezeichnet in seinem Brief sich mehrfach als Knecht unseres Herrn Jesus oder benennt sich auch Diener Jesu oder auch Haushalter Gottes. Das führt uns doch klar vor Augen, weder ein Apostel noch irgendein Prediger, Evangelist, Missionar oder sonstige Mitarbeiter in einer Gemeinde hat das Recht, mehr zu sein als eben ein Knecht Jesu, der mit seinem Leib und Leben Gott gehört und mit dem, was Gott ihm gibt, haushalten soll. Nun stehen wir als Knechte Jesu ja nicht einem sichtbaren Herrn gegenüber, wie das vielleicht gegenüber weltlichen Chefs sein mag, der uns tagtäglich vielleicht Anweisungen für unsere Arbeit gibt. Nein, wir dienen einem unsichtbaren Herrn. Und dabei erkennen wir unseren Herrn als den an, der hier auf Erden war, dessen Leben, Leiden und Sterben und dessen Auferstehung von den Toten hinreichend von der Schrift klar bezeugt sind. Und wir wissen alle, dass er zum Himmel aufgefahren ist, sitzt doch zur Rechten Gottes des Vaters und regiert sowohl über seine Gemeinde und darüber hinaus durch den Heiligen Geist auch über die ganze Welt in seiner unbegrenzten Macht. Er ist der Herr über alle Dinge. Ihm dienen wir mit unserem Leben und Handeln. Unser Herr legt uns als seine Nachfolger die Dinge, die wir doch tun sollen für ihn, vor die Hände nach dem Wort aus dem Buch des Predigers Salomo. Alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun mit deiner Kraft, das tu, sagt er in Prediger 9,10. Wir brauchen also nicht für jeden Handschlag einen besonderen Auftrag, sondern wir erkennen die Situation, in der wir uns befinden, im Lichte des Wortes Gottes und können daraus schließen, was dann unsere Aufgaben sind. Dabei werden wir in der Weisheit, die Gott uns in seinem Wort gibt und im Blick auf die Zusagen, die Gott im Evangelium uns macht, über unser Handeln entscheiden. Also sollte es meistens ziemlich klar sein, was es zu tun gibt. Und wenn es mal nicht so ist, so dürfen wir im Gebet um Hilfe bitten, was wir im Namen unseres Herrn tun sollen, in der oder der Situation. Und deswegen wird sich auch ein Prediger, der das Wort zu verkündigen hat, sich rechtzeitig hinsetzen und in aller Sorgfalt eine Predigt vorbereiten. Ein Arbeiter und ein Angestellter werden gewissenhaft die Aufträge ausführen und wenn es erforderlich ist, sich gegebenenfalls auch schon zu Hause darauf vorbereiten. Und sicherlich ist das alles, was wir tun, eine Arbeit, die mit Mühe, Einsatz und zeitlichen Einbußen verbunden ist und steht natürlich der heutigen Spaßgesellschaft, in der wir leben, entgegen, in der ja auch ein Beruf Spaß machen soll. Deswegen gilt es für uns, den Dienst an unserem Herrn in allem gebotenen Ernst und Fleiß auszuüben, damit nämlich sein Reich gebaut werde und dass sein Wille geschehe. Das wiederum bedeutet für uns Knechte Jesu immer wieder auch die Selbstverleugnung und Selbstüberwindung und Einsatz von Zeit und Kraft zu nehmen. Auch, dass man seinen Nächsten um Jesu Willen dient, im Bewusst das sucht, was ihm hilft, ihm fördert und nützt. Und zwar auch dann, wenn es einem selber nichts bringt. Weder Geld, noch Anerkennung, noch Dank. Nehmen wir als Beispiel einen Bruder, dessen Ehefrau an Demenz leidet. Er muss sie beaufsichtigen, pflegen, im gegebenen Fall füttern und noch vieles mehr tun. In der Verwirklichung seiner eigenen Wünsche und Ziele ist er vollkommen gehindert. Von seinen Geschwistern wird er bedauert und von seiner Ehefrau erfährt er vielleicht kein Wort des Dankes und der Anerkennung, weil sie es nicht mehr kann. Und selbst sollte er im Ruhestand leben und die Zeit haben, sich um seine kranke Frau zu kümmern, ist seine Situation auch nicht vorteilshafter. Aber sofern er es vermag, wird er diese Aufgabe um Jesu Willen wahrnehmen. Auch das ist Dienst um Jesu Willen. Ihm zu dienen mit den geschenkten Gaben, mit den geschenkten Möglichkeiten. Wir wollen nun betrachten, wie dann die rechte Gesinnung eines Knechtes auszusehen hat und welche Schlussfolgerungen wir daraus für uns jeder Einzelne zu ziehen hat. Wenn wir nur in unserem Glaubensleben lange im Dienst Jesu stehen und wir uns als seine Nachfolger bewährt haben, wenn wir treu mit den Gaben, die der Herr uns gegeben hat, hausgehalten haben, dann sollen wir nicht von uns denken, wir seien doch sehr erfolgreiche Repräsentanten unseres Herrn und haben gar einen Lohn verdient. Nein, unser Herr sagt klipp und klar, wie wir von uns denken sollen, in Vers 10 unseres Textes: Wenn ihr alles getan habt, was ich euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren, heißt es hier. Mit diesem Schlusssatz des Gleichnisses wird jeder Verdienst von uns für das Tun, was wir gemacht haben für den Herrn, gänzlich zermalmt. Da bleibt kein Verdienst. Es ist hier zu beachten, dass unser Herr im Gleichnis nicht die Knechte als wertlose Knechte beurteilt, sondern dass diese Worte eine Selbsterkenntnis der Knechte selber sind. Das heißt, diese Erkenntnis muss von uns, aus uns selber herauskommen, dass wir keinen Lohn verdient haben. Wir Gotteskinder schulden Gott, unserem Schöpfer, Dank und Gehorsam. Wir sollen tun, was Gott will. Wir sollen im Dienst Gottes unsere Lebenserfüllung finden. Doch sind wir uns dabei immer noch bewusst, wie oft wir noch sündigen, indem wir unseren Herrn dabei betrügen, indem wir in unserem Egoismus uns selbst suchen und vielleicht sogar auch an unserem Nächsten achtlos vorbeigehen? Oder wie oft handeln wir aus Unglauben? So nach dem Motto, es gibt ja gar keinen Gott. Wie oft übertreten wir Gottes Gebote, indem wir vielleicht lügen oder indem wir uns etwas nehmen, was uns nicht zusteht? Vieles wäre dazu noch zu sagen. Doch da muss jeder bei sich selbst erkennen, wo er da versagt hat oder es gar noch tut. Selbst wenn wir alles tun würden, was uns Gott gebietet in seinem Wort und in seinem Willen, so werden wir nichts anderes tun, als das, was wir ohnehin zu tun schuldig sind. Mit anderen Worten, im Dienst Gottes können wir uns keinen Verdienst erwerben. Wir können nicht erwarten, dass wir für unsere Leistung noch einen Lohn bekommen würden. Von daher ist an dieser Stelle auch der Gedanke vollkommen abwegig, der sich in der katholischen Lehre findet, dass Menschen verdienstvolle Werke tun können. Die römische Kirche lehrt das im Zusammenhang, wie wir wissen, mit der Ablasstheologie, dass die guten Werke, die die Heiligen angehäuft haben, zum Verdienst Jesu und damit zum Schatz der Kirche hinzukämen und dass die Kirche dieses Verdienstes der Heiligen im Ablass verwalte, um nicht zu sagen, verkaufe. Luther argumentierte dagegen, dass kein Heiliger überschüssige Verdienste haben könne, denn er könne nie mehr tun als das, was er zu tun schuldig ist. Das zum Thema Lohn, ob wir ihn verdient haben oder nicht. Aber nun finden wir in der Heiligen Schrift jedoch auch eine Reihe von Aussagen, die uns Lohn für unser Handeln in Aussicht stellen. Lasst uns die mal nun näher betrachten. Da es davon so viele in der Schrift gibt, habe ich nur mal einige rausgezogen. Paulus zum Beispiel schreibt an die Korinther im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 8, jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit, heißt es da. Oder im 2. Korintherbrief: Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Und an die Kolosser schrieb er im 3. Kapitel: Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Und an Timotheus schrieb er im 2. Brief, Kapitel 4: Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Und zum Schluss ein Wort aus der Offenbarung, wo wir ja zurzeit im letzten Kapitel in den Bibelstunden sind. Kapitel 22, Vers 12, sagt unser Herr selber in der Offenbarung des Johannes: Siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Also alle die, denen unser Herr Jesus Christus hier mit diesen Worten Lohn in Aussicht stellt, haben nach seinem Wort in unserem Predigttext nichts anderes und nichts mehr getan, als das, was sie zu tun schuldig waren. Ja, sie werden, da sie ja allesamt Sünder sind, wie viel weniger getan haben als das, was sie eigentlich hätten tun können. Warum dann also noch Lohn? Um das zu verstehen, müssen wir uns vor Augen führen, dass auch der Knecht in den Worten Jesu hier in unserem Predigttext natürlich einen Lohn bekommt. Denn es heißt ja, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Doch bedenken wir, dass wir vor unserem Herrn mit unserer Arbeit oder Dienst für ihn keine Ansprüche begründen können. Da bleibt nichts. Wir sind nach wie vor Sünder und haben eigentlich ja nur in unserem ganzen Leben die Verdammnis verdient. Aber wie wir wissen, war uns Gott gnädig und hat uns das Heil geschenkt in seinem lieben Sohn, indem wir Vergebung unserer Sünden haben. Und wir alle wissen, dass er uns die Gerechtigkeit seines Sohnes und die Sündlosigkeit seines Sohnes zurechnet, sodass er nun, wenn er auf uns blickt, durch den Sohn auf uns schaut, weil wir in dem Sohn vollkommen gemacht sind, dem Geliebten. Und das eben um das Werk Jesu willen, das er am Kreuz für uns, unseren Schuldschein vor Gott, zerrissen hat. Ist das nicht schon Lohn genug, die Gnade, die wir empfangen haben? Und so ist auch der Lohn, der uns mit den vorigen Worten in Aussicht gestellt wird, alleine ein Gnadenlohn und eben kein verdienter Lohn. Ihr Lieben, ist uns das eigentlich immer noch so bewusst? Das heißt, wir müssen wissen, was immer uns von Gott zugewandt wird, entspringt alleine seiner gnädigen Gesinnung. Das müssen wir uns tief in unseren Herzen einprägen. Und auch wenn wir unser Leben lang Jesus die Treue gehalten haben, wenn wir im Glauben standhaft geblieben sind, wenn wir unserem Herrn mit unserer beruflichen Arbeit gedient haben, sei es in einem der sogenannten weltlichen Berufen oder im Dienst an und in seiner Gemeinde, oder in der Mission oder in einem anderen christlichen Werk. Niemals können wir uns im Blick auf unsere eigenen Leistungen stolz und befriedigt zurücklehnen und denken: Was bin ich doch für ein nützlicher und erfolgreicher Christ? Nein und abermals nein, ein solches Gedankengut ist völlig unbiblisch. Am Anfang meines Glaubenslebens traf ich auf eine Schwester, die sagte zu mir: Wie viel Lohn hast du dir bei Gott verdient? Ich fragte sie, wie meinst du das? Ja, wie viele Leute hast du schon bekehrt? Ihr merkt schon die Frage, ne? Ich sage keinen. Wie keinen? Sag, wenn, dann bekehrt Gott, nicht ich. Und Lohn habe ich schon gar nicht verdient. Und da kommen wir genau auf dieses Gleichnis hier. Der Herr hat mich in seinen Dienst gestellt, der Herr hat mir die Gaben geschenkt, der Herr hat mir alles gegeben in meinem Leben. Er hat mich erkauft. Ich weiß, was ich früher für ein Leben geführt habe. Ist denn dann die Gnade, die ich von ihm bekommen habe, nicht ausreichend? Brauche ich da noch Lohn? Bin ich da nicht schuldig, ihm etwas zurückzugeben? Nun werfen wir an dieser Stelle nochmal einen Blick auch zurück auf die Worte, die vor unserem Predigttext in Vers 5 stehen. Da bitten die Jünger Jesu, stärke uns den Glauben. Es ist interessant zunächst, dass Lukas die Jünger hier auch als Apostel bezeichnet. Und vermutlich hatten sie im Blick auf ihre künftige Tätigkeit die Sorge, den Anforderungen, die ihr Dienst an sie stellen würde, nicht genügen zu können. Immerhin aber bitten sie Jesus nicht um Macht, um Sicherheit oder Reichtum, sondern um das, was bei Gott zählt. Und was zählt bei ihm, ihr Lieben? Der Glaube. Denn darum antwortet der Herr ihnen auch, wenn ihr Glauben hättet, so groß wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und versetze dich ins Meer. Und er würde euch gehorchen. Unser Herr sagt doch mit diesem Wort hier in Vers 6 nichts anderes als, ihr braucht keinen großen Glauben. Es reicht doch, wenn er so klein ist wie ein Senfkorn. Entscheidend ist aber, dass ihr mir glaubt und dass ihr auf mich seht, dass ihr mir folgt und vertraut. Das ist das Wesentliche und Wichtige. Ich wurde in den Anfang des letzten Monats nochmal daran erinnert, dass wir durch Gottes Gnade 12 Jahre in der Selbstständigkeit als Gemeinde sein dürfen. Und wenn ich an die Zeit der Neugründung zurückdenke, hätte ich niemals für möglich gehalten, wie wir das hätten schaffen sollen. Es war reine Gnade, dass der Herr uns als Gemeinde bis zum heutigen Tag erhalten hat, durchgetragen hat, uns versorgt hat mit allen geistlichen Gaben, auch mit den materiellen. Und das eben damals diesen Weg im Glauben gegangen, im Glauben und Vertrauen auf den Herrn. Das ist entscheidend, dass wir das bedenken, bei allen Aufträgen, bei allem, was wir tun für unseren Herrn, im Glauben. Und unter dieser Perspektive gewinnt auch unser Gleichnis eben seinen richtigen Sinn. Wenn wir im Glauben handeln, dann werden wir uns auch recht einschätzen können. Dann werden wir erkennen, alles, was ich tue, ist mir alleine von Gott gegeben. Da ist nichts von mir dabei. Auch unsere konkreten Lebensumstände, sodann die geistigen Fähigkeiten und die materiellen Möglichkeiten, die wir haben und mit denen wir leben, sind uns von Gott gegeben, von niemandem anders. Was wir in unserer Arbeit oder in unserem Dienst für ihn bewirken können, ist uns ebenfalls alles alleine nur von Gott gegeben. Wir sind nicht der Herr unserer Arbeit, sondern unser Herr Jesus selbst ist für das verantwortlich, was er uns gibt oder auch eben nicht gibt. So gesehen handeln wir aus der Perspektive des Knechtes, der eben nicht auf sein Recht pocht, sondern auf das sieht, was ihm sein Herr vor die Hände gibt, um es zu tun. Das soll jetzt wohl nicht heißen, dass unser Herr uns als seine Knechte keine Ruhe gönnen möge und dass er uns ständig, wie manch einer vielleicht sogar sagt, unter Stress setze. Sicher mag es Zeiten geben, in denen es viel zu tun gibt und die Arbeit drängt, aber es mag ebenso auch Zeiten geben, in denen wir in ruhigerem Fahrwasser wandeln dürfen. Und das eben tun wir, daraus tun wir unsere Arbeit im Glauben an das Evangelium. Glaube heißt nicht, dass wir im wörtlichen Sinne Berge versetzen sollen, also Dinge von Gott erwarten sollen, die keinen Sinn ergeben. Aber wir sollen doch unserem Herrn vertrauen in den kleinen und großen Herausforderungen, die sich uns in unserem Alltagsleben stellen. So sind wir in Zeiten des Streites zum Beispiel gelassener, weil wir Frieden mit Gott haben. Wir können in Zeiten der Bedrohung und der Angst getrost sein, weil wir darauf vertrauen, dass der Herr alles zu unserem Besten kehren wird. Wenn wir auch sein Handeln nicht immer verstehen mögen, aber es wird zu unserem Besten sein. Ich persönlich bete auch immer und danke dem Herrn auch für die schlechten Zeiten in meinem Leben, weil ich sie nicht missen möchte, weil sie mich zurechtgebracht haben in meinem Leben. Dann, wenn wir also daran festhalten, werden wir die Frucht unserer Arbeit auch bei dem Herrn suchen. Unter seinem Segen, weil wir darauf vertrauen, dass der Herr unser Handeln gnädig ansieht. Wir werden mit unserer Zeit und unserem Besitz vor Gott haushalten, nicht nur, weil wir erkennen, dass uns die Güter von Gott gegeben sind, sondern auch, weil wir darauf vertrauen, dass das, was wir im Umgang mit den von ihm geschaffenen Dingen tun, dem Herrn wohlgefällig ist, indem wir erkennen, dass wir Knechte Jesu sind, werden wir uns zurücknehmen im Umgang mit anderen Knechten Jesu. Denn wir sollen wissen, Gott kann sich jederzeit auch einen anderen berufen, der ihm in gleicher Gesinnung dient. Er ist nicht von mir, er ist nicht von dir abhängig. Schon deshalb werden wir uns nicht für so wichtig oder gar unentbehrlich für das Reich Gottes halten. Wir sind nur Knechte, die im besten Fall tun, was sie zu tun schuldig sind. Aber etwas Wichtiges müssen wir noch zum Schluss bedenken, dass wir nicht nur Knechte Jesu sind. Wir haben jetzt so viel davon gehört. Nein, die Bibel macht auch in aller Klarheit deutlich, dass wir, die wir an Jesus Christus glauben, zugleich auch Gottes Kinder sind und somit also auch Erben seines Reiches. Wir dürfen Gott als unseren Vater im Himmel anrufen und dessen gewiss sein, dass wir am Tag des Herrn als Kinder Gottes dann offenbar werden, wenn der Herr, dem wir jetzt dienen, in Herrlichkeit wiederkommt. Die Gesinnung von uns Knechten Jesu ist begleitet von der Gesinnung eines Kindes, das seinen Vater im Himmel kennt und lieb hat. Fassen wir zusammen, der Grundgedanke dieses Gleichnisses ist der, dass jedes Berufen, jedes Vertrauen und jedes Stützen auf eigene Leistung verdammt wird. Das also alles ist nur reine Gnade. Das Urteil Jesu über das Werk des Knechtes vernichtet den alten Pharisäer in uns voll und ganz. Da bleibt nichts mehr. Indem es nämlich in einer radikalen Weise jeglichen Verdienstgedanken von unserer Seite und jegliche Verpflichtung und Verbindlichkeit Gottes gegenüber uns auslöscht. Und zu beachten ist der Unterschied zwischen einem Knecht des irdischen Herrn und dem Knecht des himmlischen Herrn. Bei jenem ist die Dienstherrschaft ein Müssen. Bei uns ist es ein seliges Dürfen. Dort ein Du sollst. Und hier beim Herrn, ich will, ich darf ihm dienen. Dort das Gesetz, hier die Freiwilligkeit aus der Liebe und der Gnade heraus. Dort ein strenger, oft egoistischer Herr. Hier der allergütigste Herr, der Herr nämlich, der seine Knechte so unsagbar lieb hat, dass er sein Leben für seine Knechte gelassen hat. Mögen wir das bedenken in allem, was zu tun ist. Ich schließe mit einem Zitat eines alten Glaubensvaters. Er schrieb Folgendes dazu: Den Schmerz, den die Liebe mir bereitet, will ich, o mein Herr, nicht fürchten. Du schenkst mir ihn dazu, damit er mich wache halte, wenn ich müde werde und mich beweglich mache, wenn mir deine Gnade die neue Gelegenheit zum Dienen gibt. Hilf mir, dass ich vergesse, was hinter mir liegt und ich nicht bei dem verweile, was vollbracht ist, sondern immer wieder mit neuer Willigkeit bereit sei für dich. Amen.